Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Gott greift in dein Leben ein. Das ist die Überschrift. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Professor steht vor seiner Philosophieklasse und hatte einige Gegenstände vor sich. Als der Unterricht begann, nahm er wortlos einen sehr großen Blumentopf und begann, diesen mit Golfbällen zu füllen. Er fragte die Studenten, ob der Topf denn nun voll sei. Ja, die bejahten das. Dann nahm der Professor ein Behältnis mit Kieselstein und schüttelte diese in den Topf. Er bewegte den Topf sachte und die Kieselsteine rollten in die Leerräume zwischen den Golfbällen. Dann fragte die Studenten wiederum, ob der Topf nun voll sei. Sie stimmten zu. Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit Sand und schüttete diesen in den Topf. Natürlich füllte der Sand die kleinsten verbleibenden Freiräume und er fragte wiederum, ob der Topf voll sei. Die Studenten antworteten einstimmig ja. Nun holt der Professor zwei Dosen Bier unter dem Tisch hervor und schüttete den ganzen Inhalt in den Topf und füllte damit den letzten Freiraum zwischen den Sandkörnern aus. Die Studenten lachten. Nun sagte der Professor, als das Lachen langsam nachließ, ich möchte, dass Sie den Topf als die Repräsentation Ihres Lebens ansehen. Die Golfbälle, das sind die wichtigen Dinge in Ihrem Leben. Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Gesundheit, Ihre Freunde, die bevorzugten, ja leidenschaftlichen Aspekte ihres Lebens, die auch dann noch bleiben würden, wenn alles andere verloren ginge und ihr Leben wäre trotzdem erfüllt. Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben, wie ihre Arbeit, ihr Haus, ihr Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten. Falls Sie den Sand zuerst in den Topf geben, fuhr der Professor fort, hat es weder Platz für die Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für Ihr Leben. Wenn Sie all Ihre Zeit und Energie in Kleinigkeiten investieren, werden Sie nie Platz für die wichtigen Dinge haben. Achten Sie auf die Dinge, die Ihr Glück gefährden. Spielen Sie mit den Kindern. Nehmen Sie sich Zeit für eine medizinische Untersuchung. Führen Sie Ihren Partner zum Essen aus. Es wird immer noch genug Zeit bleiben, um das Haus zu reinigen und andere Pflichten zu erledigen. Achten Sie zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Setzen Sie Ihre Prioritäten. Der Rest ist nur Sand. Einer der Studenten hob die Hand und wollte wissen, was denn das Bier repräsentieren solle. Der Professor schmunzelte. Ich bin froh, dass Sie das fragen. Es ist dafür da, Ihnen zu zeigen, dass, egal wie schwierig Ihr Leben auch sein mag, es immer noch Platz hat für ein oder zwei Bier. Also, es geht um die Golfbälle, die Big Points. Und weil wir das trotz aller Erfahrungen und Empfehlungen so schlecht hinkriegen, hilft uns Gott. Uns stolzen Menschen, die angeblich alles allein hinkriegen. Tja, wirklich? Wie war das mit deiner Scheidung? Mit deiner Arbeitslosigkeit? Und deshalb lese ich uns ein Bibelwort aus dem Predigttext dieses Sonntags, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir bleiben sitzen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht mitgebracht. Die schlechte zuerst, der Trauerbrief des Jahres. Ach, Tim, es ist nicht auszuhalten. Weiß Gott, was das hier soll? Rausholen kann mich aus diesem Gefängnis auch keiner mehr. Bald werde ich mir die Radieschen von unten ansehen. Nee, Tim, hätte ich geahnt, wie das mal laufen würde. Ich säße hier nicht im Loch. Sieh zu, dass es dir nicht geht wie mir. Wir haben doch keine Aussichten zu gewinnen, also verkrümel dich rechtzeitig. Ich denke, das war es dann. Schade, ich hätte dich gern noch einmal gesehen. Aber jetzt denk an dich und lass dich hier bloß nicht mehr blicken. dein Paul. Tja, das war die schlechte Nachricht, der Trauerbrief des Jahres. Und nun die gute Nachricht. Unsere Experten haben eindeutig festgestellt, dass dieser Brief falsch ist. Echt ist das so. Der schreibt nicht Paul an Tim, sondern Paulus an Timotheus. Dieser Brief ist ein Brief aus dem Gefängnis. Und dieses Schreiben ist das Schreiben eines Inhaftierten. Dieser zweite Timotheusbrief ist Gefangenenpost. Hier sitzt einer hinter Schloss und Riegel. Hier ist einer aus dem Blechnapf. Paulus IK, Paulus im Knast. Das ist der Absender. Und dabei handelte es sich nicht um eine kurzfristige Überprüfung der Personalien. Dieser Schreiber ist zum Tode verurteilt. Er rechnet mit seiner Hinrichtung. Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. 2. Timotheus 4, Vers 6. Paulus hockt in der Todeszelle. In dieser Situation jammert er dem Timotheus nicht vor, wie schlecht es ihm geht, entwickelt auch keine Depression, sondern da macht er, der Gefangene, dem Freien Mut. Also, Timotheus, versteck dich nicht, verkriech dich nicht, bloß weil die Arbeit schwer und die Nachfolge von Jesus vielleicht unbequem ist. Nein, sagt Paulus, schäme dich des Zeugnisses von unserem Herrn nicht. Leide mit für das Evangelium. Bange machen gilt nicht. Timotheus durfte es lernen. Und da lernen wir heute mit. Statt Timotheus oder Tim können wir jeden x-beliebigen Namen einsetzen. Es würde zu lange dauern, wenn ich jetzt alle einzeln aufrufen würde, deshalb mach das lieber selbst. Und wir haben als Christen das Privileg, uns nicht der schlaffe Generation einreihen zu müssen, den Leuten, die sich nur so hängen lassen und getrieben werden von irgendwas im Hotel Mutter noch leben, sondern Gott hat uns berufen. Uns, die wir belastbar sind, andere noch in schwierigsten Situationen Mut zu machen. Christen, die mittragen, Christen, die mittragen können, sind gesucht und nicht Christen, die den anderen das Leben noch sauer machen. Eigentlich ist das Mittragen gar nicht so schwer. Denn wenn Jesus einen zum Glauben ruft, dann lässt er einen nicht einfach im Regen stehen und sagt, nun sieh mal zu, wie du klarkommst, reiß dich ein bisschen zusammen, dann wird's schon klappen. Alles falsch, alles verkehrt. Er gibt uns seinen Geist. Das ist die Voraussetzung für diese ganze Predigt überhaupt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das ist ein Begriff nach dem anderen, Begriffe über Begriffe, Geist, Furcht, Liebe, Zucht. Das muss geklärt werden, sonst bleibt nichts übrig als ein großes Wortgeklingel und womöglich frommes Tralala oder kirchliches Blabla. Also fragen wir ein bisschen tiefer. Denn mit frommen Sprüchen allein hat noch niemand im Gefängnis bestanden. Hätte auch ein Paulus nicht bestehen können. Aber mit den harten Fakten des Glaubens haben schon viele Christen bestanden. Christen, die um ihres Glaubens willen dort hineingeworfen waren. Der Geist, den Gott dir gibt, das ist der Heilige Geist. Geister kann man nicht greifen. Aber was der Heilige Geist tut, das kann man begreifen. Schließlich ist das nicht irgendein Geist. Wenn wir vom Geist reden, dann denken wir in der Regel an eine Art Gespenst, so einen komischen Flattermann, an irgendetwas Finsteres, das sich unserem Zugriff entzieht. Nein, der Heilige Geist ist Gott in Person, die dritte Person der Dreieinigkeit. Mit ihm kommt Gott zu uns. Mit ihm gibt er uns sein Wesen, Anteil an seiner Person. Und weil Gott nicht nur Person, sondern auch Persönlichkeit ist, können Christen, denen er seinen Geist gibt, keine Weicheier ohne Rückgrat sein. Sondern wem Gott seinen Geist gibt, den macht er auch zu einer Persönlichkeit. Dieser Geist wirkt, er kann gar nicht anders, der wirkt, der arbeitet unermüdlich und er bewirkt ein Vielfaches, den Blick auf Gott, den Blick auf die Aufgabe, den Blick auf den Nächsten, den Blick auf uns. Der Blick auf Gott bedeutet, du brauchst keine Furcht mehr zu haben. Der Blick auf die Aufgabe bedeutet, er gibt dir Kraft. Der Blick auf den Nächsten bedeutet, er schenkt dir Liebe. Und der Blick auf uns selbst sagt, er nimmt dich in Zucht. Das ist das Erste. Der Blick auf Gott nimmt die Furcht. Ja, das klingt einfach, wenn das kleine Wort wenn nicht wäre. Denn wer hat schon keine Angst? Wenn du keine Angst hättest, könntest du leicht sagen, Gott nimmt dir die Furcht. Aber wer hat keine Angst? Der Geist der Furcht, der Geist der Angst ist ein anderer Geist als der Heilige Geist. Und dieser Angstgeist hat in unserer Zeit eine große Kundschaft. Vielleicht ist es sogar für den einen oder anderen schon modern geworden, zu beteuern, dass er Angst hat. Wir haben Angst vor der Gegenwart, vor der Zukunft, vor der Vergangenheit, vor uns selbst, vor den anderen, vor der Welt. Wir haben heute den 11.9. Ihr wisst, was da passiert ist. Heute, vor 15 Jahren. Wir haben Angst vor dem Terror. Ich weiß, manche trauen sich nachts nicht mehr auf dem Bahnhof. Klar, warten lieber draußen im geschlossenen Auto. Ist uns gestern so gegangen, dann sind die Frauen doch in den Bahnhof gekommen und haben uns dort abgeholt. Ja, es ist Terror überall zu fürchten. Angst. Wir haben Angst, etwas zu verpassen und deshalb laufen wir ruhelos allem hinterher, was das Leben zu bieten hat. Wir haben Angst, zu kurz zu kommen. Wir wollen mitnehmen, was man mitnehmen kann. Wir haben Angst, nicht geliebt zu werden und zu versagen. Wir fürchten die Zukunft, die Arbeitslosigkeit, die mangelnde Rente, weil wir von Gott getrennt sind. Das ist die Urangst, die hinter allem steht. Wir sind einfach nicht das, was wir sein sollten. Und tief in unserem Herzen steckt das drin, weil sich bei Gott kein Mensch einfach abmelden kann. Wir sind Menschen auf der Flucht, unruhig und gejagt. Aber Gott lässt uns nicht in Ruhe. Und die Frage nach dem Woher und Wohin unseres Lebens wird nicht durch Psychopharmaka gelöst, nicht durch Alkohol, Leistung oder Lust, sondern durch Gott selbst. Du kannst auf tausenderlei Art und Weise versuchen, die Angst zu überspielen. Du wirst mit der Urangst, die aus der Trennung von Gott kommt, nicht fertig. Deshalb hast du nicht Angst, sondern die Angst hat dich. Und Angst macht feige. Ja, wer will schon gern feige sein? Das macht man doch nicht. Angst macht feige. Und das ist der eigentliche Sinn in unserem Urtext. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit. Und es ist ja traurig genug, dass uns die Bibel das überhaupt erst sagen muss. Aber die Zeit der Angst, in der wir leben, ist ja gleichzeitig auch die Zeit feigen Jammerns und Wehklagens. In Taiwan, ihr kennt es, diese chinesische Insel, 17 Millionen Einwohner, gibt es zu Neujahr immer eine ganz besondere Zeremonie mit der Statue des Küchengottes. Chinesen glauben, dass dieser Küchengott einmal im Jahr zum Obergott, dem Jadekaiser, geht, um diesem Bericht zu erstatten. Und was der Küchengott dann dem Himmelskönig erzählt, entscheidet über das Schicksal der Familie im nächsten Jahr. Bevor der Kurier des Jadezaren zu seiner Reise aufbricht, werden ihm Süßigkeiten, Geistergeld und Papierpferdchen zur Erleichterung der langen Reise angeboten. Und dann kommt der Clou. Weil man ja nicht in Teufels Küche kommen will, bestreicht die Familie die Lippen des Küchengottes mit Malzzucker, Honig und Marmelade. Denn nun können bei diesem Bericht nur noch süße Worte über die Lippen gehen. Ein menschenerdachtes und menschengemachtes Götzenbild kann man so manipulieren. Den Gott der Bibel nicht. Ihm kann man nicht Honig um den Mund schmieren. In seinem Wort schenkt uns reinen Wein ein, damit wir wissen, woran wir sind. Und der Blick auf Gott bewirkt, dass du keine Angst mehr haben musst, dass deine Feigheit beendet wird. Gott weiß, was Angst ist. In der Nacht, bevor Jesus ans Kreuz geht, ist er im Garten Gethsemane und weiß genau, was ihn am nächsten Tag erwartet. Und er springt ihn die Angst an, wieder und wieder und will ihn in Bann schlagen. Und wieder muss Jesus dagegen anbeten, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dreimal betet er so und ringt sich mit dem Gebet durch, die Situation anzunehmen. Und dann kann er aufstehen und aufrecht denen entgegengehen, die kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Der Blick auf Gott nimmt die Furcht. Wenn ich Jesus am Kreuz sehe, dann weiß ich, ich bin nicht allein. Er kennt auch meine Angst. Er hat sie in Gethsemane durchlitten. Er hat sie ans Kreuz gebracht. In seiner Hand bin ich geborgen, selbst wenn alles um mich herum zusammenbricht. Bange machen gilt nicht. Und das ist nun der zweite Punkt. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Und diesen Geist brauchst du, wenn du auf die Aufgabe blickst, die Gott dir gegeben hat und gibt. Das ist doch der Traum eines Christenmenschen, so richtig voller Kraft die Arbeit im Reich Gottes zu tun, aus unerschöpflichen Reserven zu leben, ohne müde oder resigniert zu sein. Das wäre doch ein Leben, immer nur voll unter Dampf und voller Kraft. Aber was ist Kraft nun wirklich? Gott macht dich, wenn er dir Kraft gibt, nicht zum geistlichen Supermann oder zur Superfrau, der die nur den kleinen Finger rührt und schon wackelt die Erde oder wackeln zumindest die Vorhänge, sondern Gott wirkt Kräfte mitten in deiner Schwachheit. Unser ganzes Denken steht mal wieder Kopf. Denn zur Rettung der Welt braucht Gott nicht die Mächtigen, sondern die Ohnmächtigen. Nochmal. Zur Rettung der Welt braucht Gott nicht die Mächtigen, sondern die Ohnmächtigen. Und stark bist du nicht als strahlender Überflieger, sondern als Schwacher. Eigentlich kann dir das ganz klar sein. Jesus hat uns ja deutlich gezeigt, Gethsemane, ohnmächtig, Angst, Jesus am Kreuz, verhöhnt, verspottet. Warum kann Gott mit Leuten, die schwach sind, so gut arbeiten und sie in ihrer Schwachheit so stark machen, dass sie das heimliche Zentrum der Welt werden? Warum? Weil du dann endlich Jesus nicht mehr im Weg stehst mit deiner eigenen vermeintlichen Kraft und er dann freie Bahn hat, mit dir und an uns zu wirken. Nur leere Hände kann er füllen. Das ist doch unser Problem. Was könnte Jesus mit dir und an uns tun, wenn wir nicht immer den starken Mann markieren würden, wenn wir uns nicht immer an unseren Verlegenheiten und Schwächen vorbeidrücken wollten? Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das genügt allemal. Gott wird, wenn wir klein sind, groß. Und das, was du brauchst, die Vollmacht, die aus der Unmittelbarkeit zu ihm kommt, die schenkt er dir durch den Geist der Kraft. Aber es ist der Geist der Kraft, der nur mächtig wird, wo du schwach bist. Vor einiger Zeit war ich in China und ich habe mir nicht nur das moderne China angeguckt, das auch, aber ich habe mit Christen gesprochen, die darf es da eigentlich gar nicht mehr geben. Aber es gibt sie und wie? Circa 100 Millionen sollen es jetzt sein. Genau weiß das keiner, denn es werden keine Listen geführt. Und jeden Tag werden es mehr. Ein explosionsartiges Wachstum der Gemeinden. Die waren schwach. Die haben sich verfolgen lassen, die haben nicht mit anderen Religionen gebetet und so getan, als wären es nur verschiedene Wege zu Gott. Die haben genau gewusst, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott und der heißt Jesus. Dafür haben sie sich verhaften lassen, ins Gefängnis und ins Arbeitslager stecken lassen, foltern und ermorden lassen. Sie waren so schwach und sie sind es nach wie vor und wollen jetzt trotzdem in den nächsten Jahren 100.000 Missionare in andere Länder schicken. Tja. Der dritte Punkt heißt, der Blick auf den Nächsten. Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe. Im Blick auf den Nächsten wird ganz deutlich, dass du ohne Liebe nicht leben kannst. Liebe ist ein verpöntes Wort geworden, so abgegriffen, dass man es kaum noch zu gebrauchen wagt, aber es wird Zeit, dass die Liebe nicht nur ein Wort ist, sondern wieder lebt. Denn das Ziel des Glaubens ist doch nicht ein höheres theologisches Bewusstsein. Ist doch auch nicht, dass die St. Martini-Gemeinde ein bisschen besser im Bilde ist und genauer weiß als andere Gemeinden, was in der Kirche und in der Theologie so läuft. Nee, das Ziel des Glaubens, das ist die Liebe. Die Liebe. Die Liebe zu Gott. Und die Liebe zum Nächsten. Und das ist die Bibel ganz radikal. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Da kannst du theologisch noch so top drauf sein, in der großen Debattierkunst bestens mithalten können oder die anderen überflügeln. Wenn du nicht liebst, dann kennst du Gott nicht. Der ist eigentlich ein Nichts. Genau genommen sozialschädlich. Das höchste Gebot ist deshalb, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Liebe ist das Thema Nummer 1 bei Jesus und in der Bibel. Liebe ist Leben. Ich erzähle eine Geschichte, die der Jugendevangelist Theo Lehmann einmal gebracht hat. Wenn junge Leute das Wort Liebe hören, dann denken sie natürlich gleich an ihre Freundin oder an ihren Freund. Und dann wird ihnen ganz weich in den Knien. Und dieses Gefühl kennt jeder, der sich irgendwann mal im Leben verliebt hat. Aber das Gefährliche am Verliebtsein ist, dass einer nicht nur in den Knien weich wird, sondern auch im Gehirn. Gott sollen wir lieben, so heißt es, mit unserem ganzen Denken, mit unserem ganzen Verstand. Als Verliebte, da sind wir oft nicht richtig bei Verstand. Und um niemandem zu nahe zu treten, will ich das am Beispiel der Regenwürmer klar machen, dass zum Beispiel ein Regenwurm, der ist wahnsinnig verliebt in eine Regenwürmin, aber die ist etwas spröde. Und dann macht ihr dieser Regenwurm einen Heiratsantrag und sagt, wenn du nicht Ja sagst, dann werfe ich mich vor das nächste Huhn. So reden Leute, die wahnsinnig verliebt sind, aber du sollst Gott nicht lieben wie ein Wahnsinniger, sondern mit Verstand. Und die Liebe, von der Jesus redet, macht nicht wahnsinnig oder sentimental, sondern gibt einen klaren Blick. So weit Theo Lehmann. Deshalb ist die Liebe nichts Weichliches, Schwächliches, nicht nur ein Gefühl. Am Kreuz sehen wir, was Liebe ist. Sich aufgeben dürfen für den anderen. Ganz da sein dürfen für den anderen. Dostojewski hat gesagt, einen Menschen lieben heißt ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Da kann doch ein Paulus seinen Gefängniswärter lieben und ein Heini Schulze seinen Lehrer. Der vierte Punkt. Gott hat uns gegeben den Geist der Zucht. Diesen Geist brauchst du im Blick auf dich selbst. Das ist unbequem. Zumindest genauso unbequem wie die Liebe zum Nächsten und zu Gott. Wer lebt schon gern zuchtvoll? Viel angenehmer ist es doch, sich einfach gehen zu lassen. Und das wird ja auch kräftig geübt und gelebt. Das Wichtigste an der Zucht ist, dass du gezogen wirst. Das steckt in dem Wort Zucht. Dass du gezogen wirst. Das ist die ganze Frage, um die es hier geht. Gott hat dir den Geist der Zucht gegeben. Lässt du dich von ihm ziehen? Lernst du dadurch Besonnenheit und Selbstbeherrschung? Oder lässt du dich nicht ziehen oder nur halb oder nur ein Achtel und du bleibst in dem üblichen Chaos stecken? Jeder, der ein Auto hat, weiß und noch ein bisschen Ahnung von Technik hat, dass ein bisschen Dreck in der Leitung die ganze Maschine zum Stottern bringt, gegebenenfalls zum Stillstand. Wenn uns Gott den Geist der Zucht gibt, dann will er den Dreck rausblasen, damit die Leitungen frei sind. Dann will er uns ziehen, damit wir nicht stecken bleiben müssen in den Halbheiten, die einen fertig machen, in den Kompromissen, die so wahnsinnig viel Energie kosten. Ein vom Heiligen Geist geprägtes Leben ist ein Leben in der Zucht. Und das, damit es ganz deutlich wird, das heißt eben, wenn der Heilige Geist der Geist der Zucht ist, dass Sätze wie ich habe keine Lust, ausgedient haben. Das sind Sätze, die nicht zum Vokabular des Heiligen Geistes gehören. Nicht. Nun ist natürlich auch klar, dass es nicht immer am mangelnden Willen liegt, wenn einer sich gehen lässt. Manchmal lässt sich einer einfach hängen, weil er nicht weiter kann. Und oft genug spreche ich mit Menschen, die das alles hinter sich haben, die Freunde, die ihnen nicht helfen konnten, die Beratungsstellen, die sich nicht für zuständig erklärten, die guten Vorsätze, die sie nicht verwirklichen konnten, den eigenen Willen, der nicht stark genug war und zerbrochen ist. Niemand konnte mir helfen. Und dann finden sie zu Jesus am Kreuz und Zuflucht in seinen Armen. Und dieser Jesus in der Ohnmacht der Liebe, die ihn wehrlos ans Kreuz gebracht hat, ist in der Lage zu helfen und aufzurichten. Da ist ein Pastor in Bayern, schwer in der Depression. Und dann geht er auf der Straße längs und überlegt sich gerade, wie er sich am besten umbringen kann. Und dann fällt sein Blick auf ein Plakat. Das Plakat berichtete von einer Evangelisation mit mir. Und da stand als ein Thema: Lass dich nicht hängen, da hängt schon einer. Lass dich nicht hängen, da hängt schon einer. Das half. Das hat ihn durchzuckt. Das war der Heilige Geist, das war nicht ich. Das war der Heilige Geist, der das gemacht. Und hat ihn dann wieder aufgerichtet, neue Kraft gegeben. Er ist ein vollmächtiger Evangelist und Prediger geworden des Evangeliums. Wen siehst du am Kreuz? Doch keinen besonderen Helden, keinen mit einem besonderen Rezept, keinen mit einer besonderen sozialen Hilfe und einem Psychotrick. Du siehst nur einen, der ganz tief mit drin hängt. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Es gibt absolut nichts, wo Jesus nicht mit drin hängt. Keine Tiefe, keine Enttäuschung, nicht mal eine Schuld, nicht mal eine Bindung und sei sie noch so schmutzig. Jesus hängt mit drin. Und das ist nichts, wirklich nichts, was er nicht bewältigen könnte und kann. Niemand braucht sich hängen zu lassen. Du darfst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Du darfst auf die Golfbälle achten. Gott ist für dich. Er greift in dein Leben ein. Jetzt. Amen.